Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und heute geht es um das Thema Finanzen in der Partnerschaft. Es geht also um Kommunikation, kurz- und langfristige Pläne, darum, wie man das alles umsetzen kann und ja, über welche Risiken man sich vielleicht auch noch Gedanken machen sollte, wenn man in einer Partnerschaft ist. Finanzplanung ist ja schon als Einzelperson meist ja sehr umfangreich und herausfordernd. Wenn man in einer Partnerschaft ist, kommt dann noch eine zweite Person hinzu, die eigene Wünsche und Ziele hat. Und dann hat man ja meistens auch noch gemeinsame Wünsche und Ziele. Und da schauen wir uns jetzt an, was das genau bedeuten kann und ja, worauf man vielleicht auch achten sollte, welche Gedanken man sich dann dabei machen sollte und ja, wo man Lösungen finden kann. Thema Kommunikation. Ja, ich glaube, das Wichtigste oder den schlimmsten Fehler, den man in einer Partnerschaft machen kann, ist überhaupt gar nicht über Geld zu reden. Denn ja, Geld spielt ja immer eine Rolle, auch in der Partnerschaft, egal ob man jetzt zusammen wohnt, verheiratet ist oder nicht oder ob Kinder da sind. Ansonsten ja, sollte man beim Reden über Geld auch immer daran denken, dass Geld ja auch eine emotionale Komponente hat. Das heißt, wir sind oft davon geprägt, wie wir selbst aufgewachsen sind. Aber hatten unsere Eltern viel oder wenig Geld? Haben sie positiv oder negativ über Geld geredet? Und das beeinflusst ja das eigene Verhältnis zu Geld und ja auch das eigene Verhalten. Das heißt, wenn ich vielleicht mit wenig Geld aufgewachsen bin, dann bin ich selber vielleicht äußerst sparsam oder im Gegenteil, ich gebe dann halt sehr viel Geld aus und denke gar nicht darüber nach, wohin das Geld geht. Und ja, über solche Verhältnisse und Verhaltensweisen sollte man sich auch in der Partnerschaft austauschen, um auch den anderen zu verstehen, warum er sich so verhält. Und genau, wenn man jetzt auch Probleme mit den Verhaltensweisen des Partners hat, das unbedingt auch ansprechen und einfach versuchen nachzuvollziehen, woran das liegt, wo das herkommt und wie man auch gemeinsam eine Lösung finden kann. Weil eigentlich gibt es meistens für alles eine Lösung. Daher auf jeden Fall drüber reden. Und wenn man schon dabei ist, über das Geld zu reden, kann man auch gleich über die Themen Abhängigkeit und Unabhängigkeit reden. Weil vielen ist ja heutzutage, war auch früher wichtig, die eigene finanzielle Unabhängigkeit zu bewahren. Was das genau heißt, muss eigentlich jeder für sich selber klären. Aber man sollte sich auch immer verdeutlichen, dass Abhängigkeiten bestehen. Dann sollte man halt schauen, ja, will man diese Abhängigkeiten, wenn man diese Abhängigkeiten nicht will, wie werden wir sie am besten los? Das machen wir ja auch in der Finanzplanung, dass wir eben schauen, okay, das Ziel ist in bestimmten Bereichen Unabhängigkeit zu erreichen und andere Abhängigkeiten können aber bleiben. Zum Beispiel könnte ein Partner nochmal eine Ausbildung machen, um dann später vielleicht ja den Traumjob ausüben zu können. Und während dieser Ausbildung ist dann meistens so, dass wenig Zeit ist, um einen Vollzeitjob zu machen und der andere Partner dann vielleicht das meiste Geld oder alles Geld verdienen wird. Und da entstehen natürlich Abhängigkeiten, finanzielle Abhängigkeiten, weil der andere Partner ja dann wenig zur Lebenshaltung beitragen kann. Aber wenn man sich darüber ja austauscht, das gemeinsam plant, das ist ja dann meistens auch eine begrenzte Zeit, die Ausbildung, kann man dann eben doch feststellen, okay, mit dieser Abhängigkeit kommen wir für die nächsten 2 Jahre klar und danach versuchen wir dann wieder in der Hinsicht Unabhängigkeit zu schaffen. Und ja, wenn Kinder und Immobilien in der Beziehung eine Rolle spielen, dann entstehen ja immer noch wieder neue Abhängigkeiten. Von daher, komplette finanzielle Unabhängigkeit ist wahrscheinlich nicht möglich, aber man sollte halt schauen, wo es geht und ja, wo es auch gewollt ist. Dann ja, spielt ja das größte Thema wahrscheinlich die alltäglichen Ausgaben. Also was kommt rein, was kommt raus, wofür gibt ein Paar Geld aus? Und ja, dabei geht es dann eben oft auch um die Frage, wie können wir die Kosten für die gemeinsamen Ausgaben so aufteilen, dass es ja für jeden fair ist, dass keiner bevorteiligt wird, keiner benachteiligt wird. Das ist bei Paaren, die ähnlich verdienen, das ist meistens kein Problem, weil dann ganz, ja, meistens wird dann eben hälftig aufgeteilt, okay, Hälfte der Miete, Hälfte der Lebensmittel. Wenn Paare aber sehr unterschiedlich verdienen, ja, kann das schon ja zu Unterhaltungen führen und dann entscheiden die Paare eben für sich selber auch, wie sie das handhaben wollen. Und unter 100 Paaren gibt es wahrscheinlich 100 verschiedene Lösungen, um das zu handhaben, dass auch jeder zufrieden ist und das vertreten kann. Was man dabei vielleicht beachten sollte, ist aber nicht nur das Einkommen, was in den Haushalt reinkommt, sondern auch zu überlegen, okay, wie sieht es mit dem Vermögen aus? Ist bei einer Person extrem viel Vermögen vorhanden, bei der anderen nicht? Wie sieht es mit Arbeitszeiten aus? Arbeitet ein Partner freiwillig oder unfreiwillig in Teilzeit? Oder Arbeitswege? Muss einer sehr, sehr lange und weit zur Arbeit pendeln? Das wirkt sich ja auch oft finanziell aus. Hat einer Schulden oder Unterhaltszahlungen für Kinder, die vielleicht aus einer vorherigen Beziehung kommen? Diese Faktoren und noch viele weitere können bei dieser Diskussion eine Rolle spielen, müssen nicht. Aber ja, wenn man über das Thema redet, sollte man vielleicht, ja, sollte man die Gesamtsituation betrachten, um dann auch zu einer Lösung zu kommen, mit der beide leben können. Und wenn man jetzt nicht will, feste Quoten haben möchte, dann können so Apps wie Splitwise, Split oder Splitter auch ganz hilfreich sein. Dort kann man einfach ja gemeinsam eine Liste führen mit allen Ausgaben, die werden reingeschrieben, und dann hat man ja sehr viel Transparenz, kann gucken, wofür wird Geld ausgegeben, wie können wir das dann eben aufteilen und dann auseinanderrechnen. Das ist dann auf jeden Fall auch möglich. Wenn man sich dann über Kostenaufteilung Gedanken gemacht hat, dann geht es an die Umsetzung, beziehungsweise wie organisieren wir denn nun praktisch die Finanzen. Da gibt es drei unterschiedliche Modelle grundsätzlich, die auch abgewandelt werden können. Das ist das Einkontenmodell, das Zweikontenmodell und das Dreikontenmodell. Das ist eigentlich ganz einfach. Es geht eben darum, dass, ja, hat man eben ein Gemeinschaftskonto, hat man zwei getrennte Konten oder hat man drei Konten. Und bei dem Einkontenmodell, also dem Gemeinschaftskonto, ist es dann eben so, dass alle Einnahmen auf ein Konto raufkommen, alle Ausgaben von dem Konto abgehen. Das war früher sehr verbreitet, hat mittlerweile an Bedeutung eher verloren. Der Vorteil bei einem einzigen Gemeinschaftskonto ist dann natürlich, dass man ja Übersicht über alle Einnahmen und Ausgaben hat. Auf der anderen Seite bedeutet es eben auch, dass ja alle individuellen Ausgaben über das gleiche Konto laufen, was dann doch mal vielleicht auch für den einen oder anderen Konflikt sorgen kann, etwa wenn ein Partner ein teures Hobby hat, für das der andere Partner überhaupt kein Verständnis hat. Dann ja, muss man schauen, wie man das in der Beziehung regelt. Beim Zweikontenmodell ist es dann so, dass jeder sein eigenes Konto hat. Ist meistens bei Paaren, die nicht zusammenleben, der Fall, ist ja trotzdem auch sehr praktikabel. Durch die Apps wie Splitwise kann man ja dann auch die Kosten immer ganz gut auftrennen. Auch wenn ein Paar zusammen wohnt, kann es trotzdem noch zwei getrennte Konten führen. Ja, muss dann halt schauen, ob dies noch praktikabel ist und wie. Aber ansonsten sollte das auch kein Problem sein. Das beliebteste Kontenmodell unter Paaren ist dann wahrscheinlich das Dreikontenmodell. Das heißt, es gibt ein Gemeinschaftskonto und zwei individuelle Konten. Dabei ist es dann egal, ob das Gehalt zuerst aufs Gemeinschaftskonto kommt und dann auf die individuellen Konten überwiesen wird oder ob die Gehälter auf die individuellen Konten kommen und dann aufs Gemeinschaftskonto die Kosten für die Lebenshaltung überwiesen werden. Ja, schön bei so einem Konto ist natürlich, dass man dann eine optische Trennung hat zwischen dem Gemeinschaftskonto und den individuellen Konten. Das heißt, ich habe nach wie vor mein eigenes individuelles Konto, kann darüber ja Geld für Hobbys ausgeben, Geld für teure Sachen und bewahre mir gefühlt ja die finanzielle Unabhängigkeit. Gut, dann haben wir die Ausgaben aufgeteilt, haben uns für ein bestimmtes Kontenmodell entschieden und der Alltag ist soweit geregelt, aber da hört es ja meistens nicht auf mit der Finanzplanung, denn es gibt ja auch noch eine mittelfristige und langfristige Planung, die ja jeder hat und die man ja auch gemeinsam hat. Da spielen meistens Themen wie Kinder, Immobilien oder Altersvorsorge eine große Rolle. Das sind ja dann doch Ziele, die einen auch lange verfolgen, die man ja gemeinsam auch erreichen möchte und die finanziell ja viele Herausforderungen mit sich bringen. Bei Kindern ist es dann zum Beispiel so, dass natürlich neue finanzielle Herausforderungen kommen. Das heißt, es kommen viel mehr Ausgaben auf einen zu, Kosten für Kinderbetreuung, Ausbildung, Hobbys und besondere Bedürfnisse. Da ja, musste man dann wahrscheinlich auch die bisherige Ausgabenaufteilung nochmal überdenken und vielleicht ein ja, neues Konzept finden. Dann spielt das Thema Sorgearbeit natürlich eine große Rolle, wenn Kinder da sind. Meistens ist es ja doch so, dass ein Partner ja mehr Betreuungsarbeit übernimmt als der andere Partner und dafür dann vielleicht weniger arbeitet. Da kann man sich dann überlegen, ob hier vielleicht ein Ausgleich geschaffen werden soll. ist dann zum Beispiel rechnerisch, kann man das dann auch zum Beispiel ausrechnen, wie viele Rentenpunkte gehen demjenigen verloren, der sich um die Betreuungsarbeit kümmert. Und das kann man dann umrechnen und da finanziellen Ausgleich schaffen. Aber am Ende muss das jedes Paar für sich selber ja erarbeiten, inwiefern Ausgleich geschafft werden soll und wie der dann finanziell gestaltet werden kann. Bei Immobilien ist es ja auch oft eine sehr große finanzielle Verpflichtung, die man dann eingeht. Immobilien sind ja schon ja sehr kostenintensive Objekte. Und als Paar sollte man sich dann vorher schon auch über verschiedene Sachen Gedanken machen. Zum Beispiel über Zeitpunkt, Ort und Größe. Das klingt jetzt sehr banal, aber oftmals ja, besteht bei beiden der Immobilienwunsch. Aber der eine möchte dann, hätte gerne gestern schon eine Immobilie, der andere dann erst in 5 Jahren. Also darüber sollte auf jeden Fall Klarheit bestehen. Da ist der Austausch unglaublich wichtig. Dann die Frage zum Beispiel, ja, wer gehört ins Grundbuch? Wenn beide Eigentümer sind, gehören natürlich beide ins Grundbuch. Aber es kann ja zum Beispiel sein, dass ein Partner sehr viel mehr Eigenkapital in die Beziehung einbringt als der andere. Und da kann man zum Beispiel überlegen, ob man sich dann dennoch hälftig ins Grundbuch eintragen lässt oder ob man eine andere Quotenregelung findet, dass man sagt, okay, der mehr einbringt, wird mit 60% ins Grundbuch eingetragen, der andere mit 40. Das ist grundsätzlich möglich, kann man machen und darüber sollte man sich auf jeden Fall austauschen. Genauso ist es bei den Tilgungsraten für ein eventuelles Darlehen. Auch da kann man überlegen, ob man entsprechend des Einkommens eine Quotenregelung trifft. Das sind so Beispiele, über die man sich Gedanken machen kann und sollte. Dann das Thema Vorsorge ist natürlich auch die Frage, will man die Vorsorge gemeinsam umsetzen oder getrennt umsetzen? Da sind meistens auch verschiedene Sachen zu berücksichtigen. Bei verheirateten Paaren ist es ja grundsätzlich so, dass bei einer Trennung nach Zugewinnprinzip das Kapital aufgeteilt wird. Das heißt, das Vermögen, was vor der Ehe bestand, bleibt getrennt, aber alles, was während der Ehe gemeinsam angeschafft wird, das wird dann über die Zugewinngemeinschaft aufgeteilt. Und da ist es dann eben auch so, dass gemeinsam geführte Altersvorsorgedepots dann auch hälftig aufgeteilt werden. Es ist aber dann zum Beispiel so, dass bei einem Depot während der Ehe der eine Partner sehr viel mehr einzahlt als der andere Partner, kann das bei Finanzbehörden dazu führen, dass sie das als Schenkung interpretieren. Und dann gilt die Schenkungssteuer. Bei verheirateten Paaren gibt es einen Freibetrag von 500.000 Euro alle 10 Jahre. Bei unverheirateten Paaren sind es nur 20.000 Euro. Das heißt, wenn unverheiratete Paare ein gemeinsames Depot führen und einer von beiden sehr viel mehr einzahlt, kann das als Schenkung gelten und entsprechend müssen Steuern gezahlt werden. Wenn unverheiratete Paare sich trennen, ja, müssen sie dann auch gemeinsame Konten entsprechend auseinanderrechnen, je nachdem, wer wie viel eingezahlt hat. Kann manchmal mühsam sein, deswegen sollte man sich auf jeden Fall darüber unterhalten, ob es gemeinsam umgesetzt werden soll oder doch eher getrennt. Ja, dann haben wir auch die langfristige Planung durch als Paar. Dann stellt sich natürlich die Frage, okay, was passiert, wenn mal etwas passiert? Also wenn man sich trennt oder wenn einer ja stirbt oder wenn einer nicht mehr arbeiten kann. Auch über solche Themen ist es sinnvoll, sich auszutauschen und da die eigenen Vorstellungen einzubringen und zu gucken, wie können wir das regeln, wie können wir uns gegenseitig absichern, dass dann der andere nicht total mittellos dasteht oder dann dasteht und gar nicht weiß, welche Entscheidungen zu treffen sind. Das heißt, zum Beispiel bei einer Trennung, bei verheirateten Paaren, wie gesagt, gilt die Zugewinngemeinschaft. Das heißt, das gemeinsam erworbene Vermögen wird aufgeteilt. Für wen die gesetzlichen Regelungen aber nicht ausreichend sind oder die nicht das Leben widerspiegeln, das man führt, kann natürlich darüber nachdenken, auch einen Ehevertrag zu schließen, um nochmal zusätzliche Regelungen zu treffen. Bei unverheirateten Paaren ja, gibt es natürlich keinen Ehevertrag. Wenn sich ein unverheiratetes Paar trennt, gibt es auch keine Unterhaltszahlungen für den verbliebenen Partner. Es gibt aber Unterhaltszahlungsregelungen für Kinder. Dann kann man sich natürlich überlegen, ob man nicht vielleicht einen Partnerschaftsvertrag eingeht, bei dem dann auch gewährleistet ist, dass der andere Partner finanziell bei einer Trennung abgesichert ist. Oder sind natürlich auch ganz viele andere Regelungen dann möglich in einem Partnerschaftsvertrag. Ist aber eine Möglichkeit, um eben solche Dinge zu regeln, die über das Gesetz nicht geregelt werden. Stirbt ein Partner, dann gelten natürlich die Erbregeln. Also das Erbrecht sieht klare Regelungen vor, wer wie viel erbt. Und dann sollte man natürlich schauen, will ich von dieser Erbfolge abweichen? Dann muss ich Vorkehrungen treffen. Als unverheiratetes Paar bieten sich zum Beispiel Erbverträge an, weil gemeinschaftliche Testamente dürfen ungeheiratete Paare nicht abschließen. Sie können Einzeltestamente abschließen, aber es wird dann eben schwierig, wenn man sich gegenseitig sozusagen begünstigen will im Erbfall. Daher bieten sich Erbverträge ganz gut an. Allerdings sollte man im Hinterkopf behalten, dass hier wieder ja, Erbfreibeträge gelten, beziehungsweise eine Erbsteuer fällig ist, für die es Freibeträge gibt. Und bei unverheirateten Paaren sind das wieder 20.000 Euro, bei verheirateten Paaren 500.000 Euro. Verheiratete Paare, die von der gesetzlichen Erbfolge abweichen wollen, sollten dann vielleicht über ein gemeinschaftliches Testament nachdenken, in dem beide sich gegenseitig auch beerben können. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn eine Immobilie vorhanden ist. Im Falle des Todes des einen Partners müsste sie ja eventuell verkauft werden, um weitere Erben auszuzahlen. Mit einem gemeinschaftlichen Testament kann man aber regeln, dass die Immobilie im Besitz des verbliebenen Partners verbleibt. Dann kann es natürlich immer mal sein, dass ein Partner einen Unfall hat oder durch andere Umstände vorübergehend oder langfristig mehr arbeiten kann. Dadurch entstehen natürlich wieder finanzielle Abhängigkeiten und dann ja, sollte man zum einen schauen, können wir das finanziell, ist das finanziell machbar? Und zum anderen, ist es auch so gewollt? Und ja, wenn es dann zum Beispiel diese finanzielle Abhängigkeit nicht gewollt ist, kann man dann darüber nachdenken, ob man dann eventuell eine private Berufsunfähigkeitsversicherung vereinbaren möchte. Genau, und dann, ja, wichtig natürlich, dass auch ein Notgroschen vorhanden ist. Bei Paaren bietet sich natürlich an, den Notgroschen gemeinsam aufzubauen. Gerade wenn jetzt auch Kinder und Immobilien eine Rolle spielen. Ansonsten grundsätzlich Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen sind wichtige Vorsorgethemen, gerade wenn der andere Partner nicht mehr ja, selber Entscheidungen treffen kann oder sich zu Entscheidungen äußern kann. Es ist wichtig für den verbliebenen Partner dann zu wissen, was die Entscheidung, also was der andere Partner eigentlich wollte. Und da helfen Vorsorgevollmachten natürlich unheimlich weiter. Bei allen, ja, Verfügung und Vereinbarung bietet es sich immer an, einen Notar oder eine Notarin zu besuchen und sich dort beraten zu lassen. Es gibt ja manchmal sehr viele Fallstricke, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Bei allen Verträgen, sprich Ehevertrag, Erbschaftsvertrag und Partnerschaftsvertrag, muss man auch zum Notar gehen, weil es ja bindende Verträge sind, die beurkundungsbedürftig sind. Da kommt man dann um den Notarbesuch nicht herum. Ja, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, das Wichtigste ist auf jeden Fall über das Thema Geld reden und dabei auch viel Verständnis für den jeweils anderen haben und sich darüber austauschen, was die gemeinsamen Ziele auch sind, damit man auch gemeinsam diese Ziele verwirklichen kann. Und dann geht es natürlich auch an die Planung und Umsetzung und was die kurzfristige und langfristige Planung angeht und auch was Risikofälle angeht, sind meist viele Entscheidungen zu treffen und wenn Paare da Unterstützung brauchen, sollten sie auch nicht zögern, sich extern Hilfe zu suchen, wie zum Beispiel bei einem Notar oder bei einem Finanzplaner oder ja, anderen Personen, die dann eben auch hier unterstützen können. Wenn man als Paar gemeinsam die Finanzen bespricht und plant, sind natürlich viele Entscheidungen zu treffen und ich hoffe, ich konnte jetzt in dem Artikel oder auch in dem Gespräch ganz gut zeigen, über welche verschiedenen Dinge man sich Gedanken machen kann. Das heißt nicht, dass Finanzen permanent ein Thema werden, aber punktuell sollte man einfach schauen, stimmen wir in unseren Zielen noch überein? Verfolgen wir noch die gleichen Ziele? Passt der Plan noch so, wie wir ihn ursprünglich gedacht haben? Muss er angepasst werden? Und wenn ich das in regelmäßigen Abständen mal tue, dann spielt Geld wahrscheinlich weniger eine Rolle in einer Partnerschaft und im Alltag, als wenn ich das alles nicht tun würde. Und genau, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt oder irgendwelche ja, interessanten Praktiken, die ihr in der Partnerschaft, wie ihr in der Partnerschaft mit Geld umgeht, habt, dann könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Finde ich unheimlich spannend. Und ansonsten bis ja, nächste Woche und bis dahin. Ciao.